Willkommen zu einer Viertelstunde Geschichte im Inforadio, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald Asel. Mit zwei Themen heute. Einmal sprechen wir über Neues aus der Bau- und Kunstdenkmalpflege von Brandenburg. Dazu gleich mehr. Zuvor ein Ereignis, das die Berliner Kulturwelt derzeit beherrscht. Vergangenen Donnerstag haben die 70. Filmfestspiele Berlin begonnen, Vulgo Berlinale. Das Thema, wie erinnert wird, von wem erinnert wird, zieht sich durch die verschiedenen Sektionen, bezieht postkoloniale Perspektiven ein und wird für eine Menge Gesprächsstoff sorgen. Darüber bin ich nächste Woche besser auskunftsfähig. Das Forum des jungen deutschen Films nimmt 2020 die 50. Ausgabe zum Anlass, das Programm der Ersten von 1971 noch einmal aufzuführen. Damals mit dabei Alexander Kluge. In seinem Film »Der große Verhau« fliegen Raumpiraten durch die unendlichen Weiten des Weltalls im dritten Jahrtausend, intergalaktische Regierungen versus Industriegiganten und dazwischen Subversion. Mal überprüfen, wie vorausschauend das heute noch wirkt oder ob die Zukunft der Vergangenheit rascher gegilbt ist als erwartet. Alexander Kluge war schon immer ein meinungsstarker Kommentator der Berlinale. Hier sagt er 1968 zur Krise des Films:
Ein gewisser Anfang war im letzten Jahr zu sehen. Man kann doch sagen, dass hier eine ganze Reihe junger Regisseure und Produzenten sich gezeigt haben. Das Problem ist, dass gerade zum jetzigen Zeitpunkt wir in eine neue Krise hineinwandern, die gerade das, was der junge deutsche Film aufgebaut hat seit 1962, sehr ernsthaft bedroht.
Also so optimistisch sind Sie gar nicht?
Ich bin nicht optimistisch. Ich glaube, dass das hier doch, wir haben uns sicher sehr gefreut darüber, ja, doch gleichzeitig die Freude ist, wie sie bei Beerdigungen ja auch vorkommt. Und wir glauben, dass es doch um den deutschen, jungen deutschen Film und diese Entwicklung, die da im Gang gekommen ist, doch sehr schlecht bestellt ist. Wir waren nie in einer größeren Krise seit 1962.
Alexander Kluge 1968 und dann kam das Jahr 1970 und mit ihm der Skandal um einen Vietnamfilm, der gar nicht in Vietnam spielt. Paul Verhoevens Okay.
Was ist das für ein Film Okay von Michael Verhoeven, der angeblich nicht okay sein soll? Fünf Männer und ein Mädchen, das sind die Personen der Handlung. Ort der Handlung ist der Oberbayerische Wald. Aber Schauplatz ist dennoch Vietnam, denn die Männer tragen die Uniform amerikanischer Vietnamsoldaten. Es ist die Geschichte jener 15-jährigen Vietnamesin, die 1966 von amerikanischen Soldaten vergewaltigt und ermordet wurde.
Vietnam ist weit.
Unser Film spielt in Deutschland. Das ist näher.
Wir haben die Szenen auf Bayerisch nachgestellt.
Ein bayerisches Vietnamspiel, das ist was fürs Herz.
Bayern ist schön. Unser Vietnam wird Ihnen gefallen.
Okay, als offizieller deutscher Beitrag in den Wettbewerb eingereicht, entzweite die Jury der Filmfestspiele. Der Vorsitzende, der US-amerikanische Filmregisseur und Produzent George Stevens, forderte, den Film aus dem Programm zu nehmen. Er sei anti-amerikanisch und diene nicht der Völkerverständigung. Die politische Stimmung war aufgeheizt, die Berlinale wurde abgebrochen. In seiner wöchentlichen Radioansprache reagierte darauf auch auf seine betont zurückhaltende Weise der regierende Bürgermeister Klaus Schütz.
Die 20. Berliner Filmfestspiele endeten, wie Sie wissen, mit Disharmonien. Alle Beteiligten stehen nun vor der Frage, sie ist übrigens nicht neu, was verändert werden muss, um ein Filmfestival den Entwicklungen der Gegenwart anzupassen. Es bedarf sicher neuer Inhalte und auch anderer Formen, wobei das Fernsehen und wohl auch die Kassetten in die Überlegungen einzubeziehen sind.
Im Jahr darauf war mit dem Forum des jungen deutschen Films dann die Veränderung spürbar. Und was die Kassetten angeht, die heutige Transmediale hatte 1988 als Videofilmfest ihre Premiere. Vor einigen Wochen ist der langjährige erste Leiter der Berlinale, Alfred Bauer, ins öffentliche Gerede gekommen. Er amtierte von 1951 bis 1976 und seine Rolle als Filmfunktionär in der Zeit des Nationalsozialismus konnte er klug verschleiern. Nun hat die Berlinale-Leitung das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin beauftragt, in einem Gutachten die Quellen historisch zu bewerten. Bis Sommer soll ein Ergebnis vorliegen. Das Institut hat viele Gutachten, vor allem zur Zeit des Nationalsozialismus, erarbeitet und mit der kommentierten Ausgabe von Hitlers Mein Kampf vor wenigen Jahren auch für Furore gesorgt. Als 1964 der Berliner Kulturjournalist Rudolf Ganz mit Alfred Bauer sprach, war der Leiter der Berlinale noch gänzlich unangefochten.
Die Berliner Filmfestspiele, Herr Dr. Bauer, sind ja in den letzten Jahren vermehrter Kritik ausgesetzt gewesen. Man hat bemängelt, dass das Programm zu wünschen übrig lasse, dass zu wenig gute Filme da seien. Man hat verglichen mit den beiden einzigen Festivals in Westeuropa, die zum Vergleich in Frage kommen, mit Venedig und Cannes.
Es gibt ein sehr einfaches Rezept für gute Festspiele. Gute Festspiele setzen vier wichtige Punkte voraus. Das sind gute Filme, eine Gruppe von großen Weltstars, eine gute Organisation und das notwendige Geld für die Organisation und für die Einladung der Filme und der Stars.
So war das 1964 und die Prinzipien scheinen auch heute noch zu gelten, trotz anderer Ästhetiken, Vertriebsformen und Publikumserwartungen. Und wie war das nach den Turbulenzen von 68, zum Beispiel 1972?
Es war, muss ich Ihnen sagen, die letzten beiden Jahre, sagt man ja, dieser ganze Starrummel sei im Abklingen. Aber als wir im Vorhin ja die Monika Witti beispielsweise, die unser erster Star war und die wir am Bahnhof Zoo, weil sie nicht fliegt und mit der Bahn gekommen ist, am Bahnhof Zoo abgeholt haben, waren wir vollkommen überrascht, erstmal über die wirklich spontane Reaktion der ganzen Menschen, die am Zoo waren. Und als die merkten, da ist irgendwas los, so viel Fotografen und Fernsehen und so weiter, dass da hellster Jubel herrschte als die Witti erschien.
Sagte 1972 der Protokollchef der Berliner Festspiele, ein in unseren Archiven nicht näher bezeichneter Herr Hagen. Nur, dass in jenem Jahr die Stars ausblieben, wie Ilse Urbach, Pressesprecherin der Festspiele, damals bedauerte.
Das war umso schmerzlicher, als wir mit so großem Aplomb angekündigt haben, dass die größten aller Stars kommen. Es liegt natürlich daran, dass sie zum Teil filmen müssen, zum Teil auch vielleicht nicht so sehr interessiert sind an dem Schauplatz Berlin, das muss ich leider sagen.
Genug Berlinale für den Moment, nächstens mehr. Dass das Kloster Korin ein bedeutendes Baudenkmal Brandenburgs ist, das leuchtet den meisten sofort ein. Doch die Denkmalpflege kümmert sich auch um weniger prominente Objekte, die die unterschiedlichsten Aspekte der Baukultur bis in die jüngste Zeit hinein bewahren. Und manchmal sind es nicht die Gebäude oder Parkanlagen selbst, die außergewöhnlich sind, sondern die Geschichten, die sich damit verbinden. Jüngst wurde der Denkmalreport Brandenburg für 2019-20 vorgestellt. Erfolge sind zu vermelden. In Dolgelin ist die Dorfkirchenruine jetzt endlich unter ein Dach gekommen. In Schenkendorf ist ein stark deformierter Zinnsarg in der Gruft wieder ansehnlich. Und das wachsende Interesse an der Ostmoderne half, die Hyparschale von Ulrich Müther in Templin, vollendet 1972, aus ihrem ruinösen Zustand zu befreien. Wir erinnern uns, Müthers Berliner Bau, die Gaststätte Ahornblatt in der Leipziger Straße, wurde 2000 noch abgerissen. Sorge machen den Denkmalpflegern ein herrenloses Herrenhaus in Rago oder ein illegaler Abriss in der Innenstadt von Belitz. Ein durchwachsenes, aber hoffnungsvolles Jahr, sagt Thomas Drachenberg, der Landeskonservator ist und damit oberster Hüter der aktuell 13.877 Bau- und Gartendenkmale in Brandenburg.
Das ist ja das Prinzip in der Denkmalpflege, dass es zwei kommunizierende Röhren sind. Es ist ja nicht die Landesdenkmalpflege, die von oben herab irgendwas erkennt und dann einem unverständigen Besitzer irgendwas erklären muss, sondern es geht ja auch umgekehrt, dass sozusagen von unten aus den Gegenden und Regionen die Wertzuweisungen kommen und wir mit Vereinen, mit örtlichen Vereinen, mit Interessierten kommunizieren. Daraus entstehen dann immer gute Projekte. Denken Sie an das Cottbusser Lehrgebäude, das im Hochschuldistrikt steht und sich ein Verein gebildet hat, eine Initiative, den zu retten. Und das stellt sich bei unserer Nachforschung als wichtiges Bindeglied in der Hochschularchitektur der DDR raus. Das sind sozusagen die Dinge, die uns Kraft geben, die uns sagen, unsere Arbeit ist nicht umsonst.
Drei Feinde der Denkmalpflege hat nicht nur Thomas Drachenberg ausgemacht: der Biber, die Trockenheit und Diebstahl.
Der Biber ist ein niedliches Tierchen, was aber leider große Schäden in den Gärten und Parks verursacht. Da muss es einen Ausgleich geben mit Naturschutzbelangen. Es gibt die Trockenheit, die uns immer größere Probleme macht. Ihnen fällt wahrscheinlich sofort ein, dass die Bäume in den Gärten und Parks vertrocknen. Im Park Babelsberg werden wir 200 Bäume verlieren. Es gibt aber auch Bauten, die darauf reagieren. Zum Beispiel in Barut versinkt gerade Schloss. Es ist schon 40 Zentimeter eingesunken, weil das sind die Folgen der Melioration. Und es gibt den Diebstahl. Wir haben ein prominentes Beispiel in Brandenburg an der Havel. Katharinenkirche, der Katharinenaltar aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert, ein großartiges Stück. Und da gibt es eine Szene, die Hauptszene, wo die heilige Katharina von Alexandrien durch Kaiser Maxentius Truppen enthauptet werden soll. Leider ist sie wirklich enthauptet worden, weil der Kopf ist gestohlen worden. Und als wir uns darauf aufmerksam gemacht von der Kirchengemeinde, den Altar angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass der einen riesigen Restaurierungsbedarf hat.
Die Kosten für die Restaurierung werden wohl 100.000 Euro betragen. In gewisser Nähe zum Diebstahl schädigt auch Vandalismus oder schlicht Unachtsamkeit die Denkmale. Illegales Baden, das Parkufer beschädigt, wenig gesicherte verlassene Industriebauten. Wichtig ist, dass die Sensibilität für Denkmalschutz in breiteren Schichten der Bevölkerung verankert wird. Und das muss bei den Kleinsten anfangen. Deshalb ist erstmals vom Brandenburgischen Landesamt ein Kinderbuch herausgebracht worden, Der Geschmack von Rost und Kohle, das uns die Brikettfabrik Luise im Lausitzer Braunkohlerevier näher bringt. Es muss immer eine gewisse Zeit vergehen, ehe der Blick auf Denkmale der Vergangenheit sich schärft. Dass die missglückte Neugestaltung der Altstadt von Bernau mit Hilfe industrieller Fertigbauweise in den 70ern inzwischen ein wichtiges Anschauungsobjekt von Haltungen und Vermögen zu DDR-Zeiten ist, bedarf intensiver Vermittlung.
Wir schauen jetzt momentan auf die DDR-Zeit. Wir schauen auf den ersten Kaufladen, Selbstbedienungskaufladen in Eisenhüttenstadt. Wir schauen aber auch auf die baubezogene Kunst. Also denken Sie in Potsdam an das Rechenzentrum, das Mosaik von Fritz Eisel, der ja sozusagen in den 60er, 70er Jahren den Fortschritt Gedanken ungebremst abfeiert. Was ja nicht nur DDR-typisch war, sondern auch in Westdeutschland gang und gäbe war an dem Punkt. Es ist übrigens total spannend, dann auch zu sehen, wir sind in Potsdam ja auch dran, dass es 1981 ein Mosaik gibt, wenige Meter davon entfernt, an einem Plattenbauhochhaus in der Zeppelinstraße, wo plötzlich ein Mosaik entstanden ist mit dem Namen Adam und Eva und die Umweltverschmutzung thematisiert und das 1981. Um das nochmal zu erforschen, wie dann sozusagen die DDR schon nicht mehr in der Lage war, die Propaganda, die Selbstpropaganda einzuhalten, sondern dass da untergeschummelt wurde, das ist total spannend.
Es gibt auch überraschende Geschichten zu entdecken. Etwa die, die für die Wiederannäherung der beiden miteinander zerstrittenen Fürstenhäuser Hannover und Hohenzollern steht. Hannover stand dummerweise auf der Seite der Österreicher im Krieg 1866. Die Preußen annektierten das Gebiet und schickte die Welfen in Pension. Mit den Einkünften aus dem welfischen Staatsvermögen zahlte Bismarck die Privatschulden des bayerischen Märchenkönigs Ludwig. Am 20. Mai 1912 nun fährt Georg Wilhelm, Erbprinz des Hauses Hannover, auf der heutigen B5 bei Nackel in Ostprignitz-Ruppin. In seinem Auto, zu schnell und er verunfallt tödlich. Landeskonservator Thomas Drachenberg erzählt weiter.
Der Denkmalpfleger erzählt diese Geschichte, weil etwas entstanden ist, nämlich nicht nur ein Gedenkstein, ein Gedenkkreuz, sondern eine kleine Kapelle, die aus diesen Gründen finanziert wurde, um dem Tod und der Wiederfindung der Freundschaft beider Herrscherhäuser zu gedenken. Das ist eine kleine Kapelle, die muss von einem Architekten gebaut worden sein im Berliner Hannoveraner Umkreis, jedenfalls im englischen Stil. Und die können Sie sich ungefähr so vorstellen, als wenn Sie sich irgendein kleines Nebengebäude vom Schloss Zizilienhof vorstellen, nämlich mit englischer anmutender Architektur, hochmodern damals. Und die steht da und die haben wir letztes Jahr mit der Geschichte unter Denkmalschutz gestellt. Und das heißt, dass die Substanz uns unsere Geschichte erzählt und wir aber auch uns unsere Geschichten anhand der Substanz erzählen können. Und das ist eigentlich der glücklichste Umstand, den Denkmale produzieren können.
Sagt Thomas Drachenberg, der Landeskonservator von Brandenburg. Und das war Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.